Basta, Berlin.
Immer, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 13. Mai 2021. Hier ist Folge 87 und mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Vatertags-Podcast oder auch Herrentag genannt. Und da ist uns aufgefallen, vergangenen Sonntag, da war ja auch Muttertag und da sind wir ja der ein oder anderen Zuschauerin unter Ihnen auch noch einen Gruß schuldig.
Genau, das machen wir jetzt nachträglich und diesen Gruß lassen wir bringen von einem ganz, ganz besonderen Mann. Das ist wirklich ein Bild von einem Mann, es ist sicherlich der Traum jeder Schwiegermutter und außerdem ursympathisch. Da ist er. Augustus Amthor überbringt den Blumentruh-Gruß und sagt auf Instagram, wie wir heute alle unsere Mutti lieb haben.
Wunderschön. Da müssen wir jetzt natürlich und selbstverständlich auch mithalten. Deswegen ist bei uns in der Redaktion jetzt folgendes Bild mit Benjamin entstanden. Wie wir heute alle unseren Vati lieb haben, nicht wahr? Also die Ähnlichkeit zu Herrn Amthor, finde ich, Benjamin, die ist wirklich frappierend.
Ja, bei der Geburt getrennt quasi. Sehr schön. Es ist also mal wieder Vatertag, aber unter Corona-Bedingungen ist das natürlich ein etwas anderer Vatertag als sonst. Also denken Sie dran. Pro Bollerwagen nur zwei Haushalte, ist ja logisch. Es sei denn, Sie sind bereits geimpft, dann steht der Vatertagsparty im Grunde genommen gar nichts mehr im Weg, außer vielleicht das Alter. Aber es ist ja nicht nur Vatertag, es ist ja auch noch Christi Himmelfahrt.
Richtig. Und in der Vorbereitung dieser Sendung, also bei all den Recherchen, die wir da gemacht haben und bei all den Auswertungen, kurz vor der Erschöpfung, da erschien uns dann Prophet und Erzengel Olaf.
Ich kann meine Erfahrung, meine Kraft und meine Ideen einbringen.
Nein, danke. Der SPD-Prophet Olaf Scholz ist ja am vergangenen, Wochenende, Samstag, Sonntag, offiziell von seiner Partei zum Kanzlerkandidaten gekürt worden. Der SPD-Messias, muss man ja sagen, ganz klar. Ob er allerdings dann, wie Martin Schulz, dann irgendwann am Parteikreuz baumeln wird, so in einem halben Jahr nach der Wahl, das wird man dann sehen.
Also mehr Worte zur SPD wird es heute von unserer Seite nicht geben. Ich würde ja gerne sagen, es ist irgendeine Regionalpartei aus Bayern, aber nicht mal das sind sie.
Nicht
also vielleicht
das.
Eine Zwergpartei aus Baden-Württemberg, könnte man sagen. Ach, schöne Grüße an Malu Dreyer, sie halten ja stabil die Form. Mhm. Aber egal, SPD, irgendwann mal wieder unser Thema. Heute geht es um was anderes. Bürger, Proteste, Polizei. Was ist denn da eigentlich auf den Straßen los? Unmut scheint immer größer zu werden und auch der ein oder andere Journalist ist etwas übergriffig geworden. Mehr dazu gleich. Außerdem verleihen wir heute gleich mehrere Preise. Die Grimme-Preise und den Gammel-Preis.
Wir haben aber auch ein ernstes Thema heute im Repertoire. Es geht um die Kinder. Da heißt es ja jetzt gerade Kinder an die Spritze. Die Bundesärztekammer, die spricht sich dafür aus, Kinder künftig ja nur noch mit einer Impfung den Zugang zum Unterricht zu gewähren. Interessante Geschichte, doch wie groß ist denn eigentlich die Corona-Gefahr für die Kleinsten der Kleinen in unserer Gesellschaft? Da haben wir mal für Sie ein bisschen durchgerechnet.
Und natürlich gibt es auch heute wieder Gastauftritte, die hier nicht fehlen dürfen, unter anderem Gesundheitsvielsprecher Karl Lauterbach, der zum Gesundheitsquatschsprecher mutiert. Und auch Peter Altmaier ist heute mit einem Gastspiel dabei und
schön,
auch mit einem Geständnis.
Ja, aber wir beginnen wieder mit Zuschauerpost. Unsere E-Mail-Adresse, die Sie sicherlich mittlerweile schon auswendig können, basta.berlin@snanews.de. Und ich schaue, oh ja, wir starten mit Regina. Die hat nämlich eine knallharte Ansage in Richtung Benjamin gemacht.
Regina aus Hamburg schreibt mir. Ich weiß gar nicht, welchem Gewerbe sie eigentlich nachgeht, aber... In Hamburg. Oh, es gibt wieder Ärger von ihr. Also, Regina hat mir geschrieben, bin 70 Jahre und keine Oma. Das will ich nie wieder hören, Benjamin. Sonst gibt's was hinten drauf. Und dazu hat sie uns dann dieses Plakat hier geschickt. Die ganz harte Nummer. Ich erfülle deine perversesten Wünsche.
Maske tragen bis zur Atemnot, Stäbchen in die Nase rammen, 1,5 Meter Abstand von mir halten. Du darfst nie nach draußen und nur meine Meinung zählt. Und wenn du gehorsam bist, spritze ich dir eine unbekannte Substanz in deinen Körper, bis dir das Blut in den Adern gerinnt.
Du willst es doch auch. Nun, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, liebe Regina. Ich gelobe erstmal Besserung, versprochen. Das Plakat ist auf jeden Fall kreativ. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt selber gemacht hat oder nur gefunden hat. Ich weiß auch nicht, ob Sie wissen, dass eine der bekannteren Oppositionellen dieser regierungskritischen Bewegung auch tatsächlich Domina ist.
Ach.
Ich glaube, du weißt, um wen es geht.
Oh ja, ja,
vielleicht
ja,
auch.
Genau.
Ja, gut, das wollte ich bloß mal so erwähnt haben. Ich verrate aber keine Namen.
Hast du die mitgetan? Vielleicht frage ich sie mal für ein Interview an. Mal gucken. Also für ein Interview, wenn ich im Urlaub bin, dann kannst du das machen.
Richtig. Vielleicht ein Doppelinterview mit Captain Future.
Vielleicht.
Denn wenn du weißt, was ein Glory Hole ist, dann kann ich dir sagen, dass das bei ihm in der Wohnung steht.
Schön. Wir machen weiter mit einer E-Mail von Ingmar. Der hat uns auf einen interessanten Artikel in der FAZ aufmerksam gemacht. Den blenden wir jetzt mal ein. Der ist vom 7. Mai und der trägt den Titel Hunderte Beamte aus Ministerien jobben nebenher. Oh Gott, verdienen die denn so wenig, dass die jetzt nebenher noch Zeitung austragen müssen? Nein, in dem Bericht, da heißt es, dass hunderte Beamtinnen und Beamte in der laufenden Legislaturperiode überwiegend gut bezahlte Nebentätigkeiten in privatwirtschaftlichen Unternehmen ausgeübt haben.
Insgesamt habe es 450 dokumentierte Fälle gegeben. Allein 200 Nebentätigkeiten entfielen dabei auf Beamte des Bundesfinanzministeriums.
Ah, die wissen warum.
Sie verdienten sich etwa mit Versicherungsvermittlung Geld dazu, Vertrieb von Kosmetik, Haustierversorgung, mit Lehrtätigkeiten, Vorträgen oder als Mitgesellschafter eines Weinhandels Geld. Dazu heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung?
Nee, das war so in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit Ingmar hat uns dazu jetzt noch einen Kommentar geschrieben und er sagte, wenn Beamte aus Ministerien derartige Nebentätigkeiten haben, wurden sie entweder ausgeliehen, haben sonst zu wenig zu tun oder brauchen dringend mehr Geld. Wenn sie ausgeliehen wurden, schreibt Ingmar, dann weil ihr Arbeitgeber keine Verwendung für sie hat. Wenn sie nichts zu tun haben, dann stellt sich sofort die Existenzfrage und die Frage von Steuergeldverschwendung.
Ja, okay. Also, man müsste mal gucken, welchen Grund es gibt, wenn man Beamten ausleiht und wie genau das Prozedere ist. Und dann müsste man das mal genau hinterfragen, was jetzt hier eigentlich Sachlage ist. Ich habe den Artikel auch gelesen und ich hatte ihn gestern auch in der Redaktionskonferenz. Ja. Ich bin überrascht, dass du ihn auch aufgenommen hast. Aus meiner Sicht gibt es da jetzt den Skandal nicht. Also auch Herr Jopper und ich haben Nebentätigkeiten. Ich hätte jedenfalls eine, wenn es nicht Corona gäbe, dann würde ich nämlich hier noch ein Autohaus eröffnen mit dem Mikrofon in der Hand. Finde ich jetzt nicht so wild. Und
Weinhandel finde ich ja schon sympathisch irgendwie.
Ja, okay. Ja, und es ist doch... Hey Mann, du musst sie halt anmelden, darum ist es so gut dokumentiert und sie müssen genehmigt werden. Bei normalen Arbeitgebern müssen sie ja eigentlich auch genehmigt werden, aber wer von uns hat nicht schon mal was nebenbei gemacht?
Die Frage ist natürlich, wie viel nimmt jetzt der Hauptjob in Anspruch? Ist das vielleicht auch nur eine halbe Stelle? Kann ja auch sein. Oder machen die einfach so viel und vernachlässigen dann ihren Hauptjob? Und das wäre dann wiederum kritisch.
Genau dafür gibt es ja auch Regeln. Also, aber es liest sich natürlich schön und der Artikel war eigentlich auch aufgemacht mit einem Spruch wie Bundesfinanzminister arbeitet bei Edeka oder so. Also es gibt wohl auch jemanden, der da im Ministerium arbeitet und gleichzeitig noch bei Edeka in der Kasse. Aber wissen wir, wer es ist? Vielleicht ist es ja auch der halbtagsbeschäftigte Hausmeister.
Oder Herr Schäuble. Aber den habe ich noch nicht gesehen bei meinem Edeka. Habe ich nicht. Ich schwöre.
Du hast mich in dieser Woche im Radio dermaßen oft getriezt und ich habe mich da dermaßen um Kopf und Kragen geredet diese Woche. Da entschuldige ich mich mal bei allen, die es getroffen hat. Ich werde vielleicht mal so ein Sensibilisierungsseminar machen irgendwann mal. Gut, wir haben noch eine E-Mail und die steht unter dem Motto, leg dich nie mit Waffennarren an, denn Waffennarren haben Waffen.
Ja, und damit meinen wir nicht in erster Linie Schusswaffen, sondern wir meinen das Wissen als Waffe. Was war passiert? Am Ende der vergangenen Sendung, da haben wir ja einen Telegram-Beitrag geschreddert. Da ging es um die Vermutung, die Thüringer Polizei würde Flashball-Gewehre verwenden.
Ja, und damit wurde in den Raum gestellt, dass die Thüringer Polizei mit Gummigeschossen auf Menschen schießt. Das hat die Landespolizei auf unsere Anfrage dann bestritten und wir haben es dann geschreddert.
Einige unserer Zuschauer haben das dann und nicht wenige dann nochmal per E-Mail oder Kommentaren kommentiert. Einer von ihnen nennt sich...
Ich würde fast behaupten, dass es noch nie so viele Zuschriften zu einem kleinen Randthema einer Sendung gegeben
zum
hat.
Zum Schreddern auf jeden Fall noch nie. Ja, das ist wahr. Ja. Einer, den wir jetzt stellvertretend nennen, das ist Deep Thought, Deep Tough.
Deep Thought, glaube ich.
Deep Thought, okay.
Tiefe Gedanken.
Deep Thought. Und der schreibt, beschreibt sich selbst als waffentechnisch versierten Fan unserer Sendung. Und Deep Thought schreibt, sowohl jene Waffen, die im Zuge der Gelbwesten-Proteste in Frankreich zum Einsatz kamen, als auch die 40mm Granatwaffen, die die deutsche Polizei zum Verschießen von Reizgrasgranaten verwendet, können mit beliebiger 40mm Munition geladen werden. Die Stellungnahme der deutschen Polizei, die Sie zitiert haben, war also keine Lüge, aber auch nicht die volle Wahrheit.
Ja, also die Mails waren samt und sonders freundlich und kritisch. Möchte ich mich herzlich für bedanken, fand ich richtig cool. Gerade die habe ich oft beantwortet. Denn um mal kurz hinter die Kulissen zu blicken, am Freitag habe ich meistens echt Zeit, weil Joppa nicht da ist und mich voll quatscht. Darum habe ich am letzten Freitag bestimmt 30 Mails beantwortet, am Montag dann keine. Aber gerade diese Waffenmails kamen alle Donnerstagnacht. Was? Wie? Okay, also nochmal dazu. Ich nehme jetzt am Ende mit, dass mit dieser Waffe unterschiedliche Dinge auch verschossen werden können. Nach meinem Wissen verschießt deutsche Polizei aber keine Gummigeschosse auf Bürgerinnen und Bürger. Soweit mal zu dieser Erläuterung. Ich muss sagen, ich war mit meinem Ton nicht so glücklich und danach. Ich bin ja oftmals emotional. Meistens finde ich es danach auch okay. In diesem Fall fand ich es jetzt nicht so gelungen, weil es da auch gegen den Reich so ein bisschen ging. Also da werde ich dann vielleicht mich ein bisschen am Riemen reißen.
Allerdings wolltest du ja auch erklären, warum du davon so emotional betroffen gewesen bist. Das hat ja auch mit deinen Erfahrungen auf Demonstrationen zu tun, in der vergangenen Woche unter anderem. Aber wir starten und in unser erstes Thema quasi mit dem 17. Juni, als das Infektionsschutzgesetz zum ersten Mal, muss man ja sagen, geändert wurde. Am Rathaus Lichtenberg gab es da eine Demonstration zu
der... Nein, Moment, verhasst bitte dich nicht. Nein, nee, also, ja? Ich war auf zwei Demonstrationen. Die eine war am 17. Juni, Infektionsschutzgesetz. Und dann war ich am 1. Mai am Rathaus Lichtenberg. Und ich möchte gerne erzählen, was da gewesen ist. Also
Die Freie Linke hatte dazu aufgerufen.
Und was ich da erlebt habe, hat mir einfach selber überhaupt nicht gefallen. War eine ganz normale Demonstration, wie immer. Und die Polizei hat halt auch Maskenpflicht durchgesetzt. Mhm. Das heißt, sie gehen dann halt rein zu den Demonstranten und sagen, so, setzen Sie Maske auf. Demonstrant sagt, ich habe einen Attest. Und in diesem Fall hat die Polizei dann gesagt, dann verlassen Sie hier bitte die Kundgebung, gehen Sie hinten zum Streifenwagen, dort wird das geprüft, aufgenommen, dann bekommen Sie einen Passierschein. Das habe ich so mitbekommen und genau das kannte ich eben schon vom 17. Juni. Ich habe da auch ein Foto von gemacht. Dann habe ich aber so eine Maßnahme auch begleitet. Ich habe gesehen, wie eine Frau vom Polizisten angesprochen wurde und die war komplett verängstigt. Ich bin da hingegangen, habe mich ausgewiesen mit Presseausweis und habe gesagt, darf ich das hier mal begleiten? So, ja. Sie wollte die Demonstration sofort verlassen. Sie hatte einfach Schiss. Sie hatte richtig Angst. Ich habe gesagt, du, pass auf, ich kenne das so. Das ist ein relativ normales Vorgehen, das machen sie jetzt öfter. Und du kannst Vorteile davon haben. Wenn dein Attest okay ist, dann kriegst du einen Schein und damit bist du safe den ganzen Tag. So habe ich sie also überredet, dass sie halt hingeht zum Streifenwagen. Dann ist sie hingegangen. Dann stand sie davor, vor der Maßnahme und war aber immer noch aufgelöst und suchte ganz aufgeregt in der Brustbeutel ihren Personalausweis. Hat ihn nicht gefunden. Sie war halt komplett drüber. Ich meine, haben Sie schon mal unter Angst Ihren Schlüssel gesucht? Sie finden ihn nicht, obwohl er irgendwie in der Hand ist, ja? Und da habe ich gesagt, und sie sagt, nein, dann muss ich jetzt ja gehen, dann gehe ich jetzt. Ich sage, nee, warte mal. Gib doch einfach deinen Attest bei der Polizei ab. Dann warte, was passiert und vielleicht bekommst du ja gleich deinen Zettel. Mhm. 2 Minuten später hatte sie diesen Zettel. Aber was ich halt mitbekommen habe, ist, dass bei vielen Menschen einfach eine unglaubliche Angst vor der Polizei ist. Mhm. Und ich kann es auch verstehen, wenn Stuttgarter mir erzählen, dass sie 11-mal auf einer Demo von der Polizei auf ihr Maskenattest kontrolliert werden. Diese Frau hat ihr Attest schon einmal verloren und musste es anwaltlich zurückbekommen.
Oh.
Also ich kann das verstehen, dass da so eine Angst ist. Aber ich finde, dass wir alles verhindern sollten, um diese Angst weiter aufzubauen. Hm. Und wenn man jetzt behauptet, hier wird mit Gummi geschossen, auf Menschen geschossen, dann ist es aus meiner Sicht eben so eine Sache, dass die Angst noch größer werden kann. Hm. Und das hat mich alles so ein bisschen wütend gemacht.
Naja, die Polizei hat ja verschiedene Taktiken im Moment. Vielleicht an den 1. Mai nochmal erinnert, die revolutionäre 1. Mai-Demo. Da haben die ja, weiß ich nicht, 700 Meter Wegstrecke, Demonstrationsstrecke in 2 Stunden nur zurückgelegt und dann wurde die Demonstration aufgelöst, weil einfach immer so viel gestoppt wurde und die hatten nur wirklich alle Masken auf, aber immer alle paar Meter so gestoppt wurde mit Polizeiketten vorne, dass es aufgelaufen ist und dann Abstände nicht eingehalten werden konnten, dann einzelne Gruppen rausgezogen und so weiter. Da muss man nicht direkt mit Gummigeschossen reingehen, aber einzelne Leute rausziehen und so weiter und zack ist die Demonstration vorbei.
Ja, und ich finde es wichtig, dass du uns das nochmal geschildert hast, denn Sie kennen das vielleicht auch, wenn Sie am 29. August in Berlin in der Friedrichstraße waren. Auch da gab es genau dieses Problem mit der Polizei, dass sie gesagt hat, hier werden Abstände nicht eingehalten, darum lassen wir euch nicht loslaufen. Mhm. Was passiert also? Mehr Menschen dringen nach, Polizei sperrt die Seiteneingänge ab und von hinten kommen sie ebenfalls. Die Demonstration wird gestaucht und dann heißt es Masken auf, die werden nicht aufgesetzt, dann heißt es Auflösung. Und genau das ist eben am 1. Mai auch passiert. Mhm. Und zwar explizit mit einer Gruppe, mit der Sie möglicherweise nicht so viele Schnittmengen haben, nämlich mit der 18 Uhr Demo.
Ja, zumindest mit denen, die da vorne weg vermummt gehen. Aber was ich eigentlich auch...
Es waren mindestens 10.000 Menschen und die haben dafür Inhalte demonstriert. Mhm. Ja, ob die Inhalte jetzt zu teilen sind oder nicht, aber es waren Inhalte. Und du warst eben da und hast dir das angeschaut. Du warst bis in den späten Abend hinein da. Ich bin hinten mit dem Tretroller ans Ende gefahren, habe den abgestellt, bin da durchgelaufen, habe gesehen, wie unglaublich eng es war. Mhm. Und vorne bin ich angekommen und da war das Ding einfach geblockt.
Ja.
Und sie konnten nicht weiter. Sie konnten die Abstände nicht halten. Und versteht einfach, es ist das gleiche Spiel. Mhm. Ihr steht vielleicht auf unterschiedlichen Seiten einer Debatte, aber ihr habt das gleiche Problem. Mhm. Und das Problem heißt Polizeimaßnahme. Und
ja, und das zweite Problem heißt Medienberichterstattung.
Ja.
Weil egal, ob es jetzt um Querdenken-Demonstrationen geht oder auch um den 1. Mai, ich bin ja da gewesen, ich habe gesehen, dass da mal eine Mülltonne oder ein Tretroller gebrannt hat, aber in der Berichterstattung hieß es ja überall dann massive Ausschreitung, Krawalle und Sie werden garantiert, wenn Sie denn mal in die Leitmedien am nächsten Tag da reingeschaut haben sollten, immer das Foto von ein und demselben Roller oder der ein und selben brennenden Palette gesehen haben und dann massive Ausschreitung. Ja, das ist aber nicht die ganze Wahrheit.
Nee. Also ich muss auch sagen, dass ich es unglaublich wertvoll finde, dass ich diesen ganzen Demo-Sommer vergangenes Jahr mitgemacht habe, die ganze Auseinandersetzung zwischen Polizei, Medien und Querdenken, weil ich auch auf dem 1. Mai war und ich habe ja auch einen Aufsager gemacht und ich habe ganz klar gesagt, dass es hier nicht darum geht, dass alle Menschen hier mit Steinen schmeißen. Es geht hier um inhaltliche Punkte. Da geht es beispielsweise um Enteignungen, es geht um Forderungen an die Politik und gegen das Kapital, so wie das sagen. Für mich ist das klar, dass da auch ein Stein fliegt. Aber für mich ist auch klar, dass es nicht der Fokus des ganzen Tages ist. Nein. Und das habe ich unter anderem dadurch gelernt, wie unsere Leitmedien über diese Querdenken-Veranstaltung berichten. Und zwar komplett desaströs aus meiner Sicht.
Ja. Und auf einzelne Punkte wollen wir da heute nochmal eingehen, beziehungsweise eigentlich auf einzelne Journalisten. Aber da will ich nicht vorweg.
Ja, also der 1. Mai war sowieso ein Riesenthema. Wir kommen natürlich mal wieder zu spät. Was ist heute nochmal? Was steht hier? 11., 12. Mai? Egal, aber dazu gibt es einiges zu erzählen. Wir fangen jetzt nämlich mal an in Weimar. Also nachdem Amtsrichter Christian Detmer ein viel beachtetes Urteil gesprochen hat, gab es polizeiliche Maßnahmen gegen ihn. Im Raum steht der Vorwurf der Rechtsbeugung und es gab dann auch Durchsuchungen.
Ja, und dagegen sind also am 1. Mai Menschen in Weimar auf die Straße gegangen und wie so oft in diesen Tagen wurden die angemeldeten Kundgebungen untersagt. Und wie fast genauso oft sind die Menschen dann eben dennoch auf die Straße gegangen.
Ja, dann gab es das übliche Spiel. Polizeieinsatz, Zusammenstöße, Personalienfeststellung bei knapp 200 Menschen. In der Regel waren es dann Ordnungswidrigkeiten oder Vorwurf von Ordnungswidrigkeiten.
Ja, also das übliche Bild, an das wir uns aber so gar nicht gewöhnen wollen und können. Dann ist vor wenigen Tagen noch ein ganz besonderes Video aufgetaucht, das wir Ihnen ganz gerne zeigen möchten. Und deswegen kommen wir auch erst heute dazu. Geteilt hat es ein sehr kleiner YouTube-Kanal. Das Video enthält aber das Wasserzeichen des Kanals Pro Bono Media.
Ja, das wird jetzt recht schnell gehen in diesem Video. Sie können aber natürlich zurückspulen, vorspulen, zurückspulen und sich das alles ganz oft angucken. Also am Bildrand oben rechts rangelt ein Mann mit einem Polizisten. Er befreit sich dann und läuft weg. Er kommt aber nicht weit, weil ein Zivilist auf ihn zugeht und ihn, nun ja, zu Fall bringt.
Es wirkt ja so, als hätte dieser Zivilist Amtshilfe geleistet, im Sinne von, haltet den Dieb, und dann hat er ihn zu Fall gebracht und der Beamte konnte dann eben diesen Menschen mitnehmen. Aber wer ist denn der mysteriöse Mann mit der Maske und diesem Motorradhelm? Auch das erfahren wir in dem Video und zwar von ihm selbst.
Wer sind Sie denn eigentlich?
Mein Name ist Sebastian Scholz.
Weil Sie habe ich vorhin nämlich gesehen, wie so einem Herrn da oben bei der Auflösung ein Bein gestellt haben, damit die Polizei...
Ich bin nicht rechtzeitig weggekommen.
Er ist also nicht rechtzeitig weggekommen, sagt er hier. Das Video spricht eigentlich eine ganz andere Sprache. Also bringen wir es mal auf den Punkt. Er geht auf den Mann zu und hat ihm dann absichtlich ein Bein gestellt. Punkt. Mhm. Aber wer nochmal ist es eigentlich, dieser Mann, der es da mit der Wahrheit nicht ganz so genau genommen hat? Es ist ein Journalist.
Und das müssen wir jetzt konkretisieren. Es ist nicht etwa ein Journalist, der, weiß ich nicht, für den Tagesspiegel schreibt oder die Welt. Der ist Funktionär. Das ist nämlich Sebastian Scholz. Der ist Geschäftsführer des Deutschen Journalistenverbandes im Landesverband Thüringen.
Ja, er ist quasi ein Kollege von uns. Also wir sind ja auch im Deutschen Journalistenverband. Wir sind eigentlich im Landesverband Berlin, er ist im Landesverband Thüringen. Und unter Kollegen wollen wir solche Sachen natürlich gerne ausräumen. Und zwar auch ausräumen, bevor sie wirklich hochkochen oder auch noch weiter hochkochen.
Und darum hat Benjamin sowohl dem Journalisten als auch der Vorsitzenden in Thüringen, Heidje Beutel, eine Presseanfrage geschickt. Da wolltest du am Montag gleich eine ganze Menge Dinge wissen. Ich schau mal eben, also wie sieht Herr Scholz die beschriebene Situation jetzt?
Da war ja auch schon wieder über eine Woche ins Land gegangen. Genau. Vielleicht haben sich die Gemüter beruhigt. Man denkt sich, ja, vielleicht war das jetzt doch nicht so cool, was ich da gemacht habe.
Ja. Dann, wieso hat er sich dem Mann, der zu Fall kam, in den Weg gestellt und welche Vorgeschichte gibt es dazu? Wie sieht der Landesverband Thüringen das Handeln seines Geschäftsführers in dieser Situation? Und gibt es von Seiten des Landesverbands Richtlinien in Bezug auf Neutralität gegenüber Demonstrationen? Demonstrationsteilnehmern und wenn ja, wie sind diese ausformuliert?
Du hast dich wieder rangeschlichen. Ich muss sagen, ich danke den Kollegen ganz, ganz herzlich für ihre Antwort. Die kam sehr schnell, beziehungsweise ihre Antworten. Denn die erste Antwort kam nach 28 Minuten und nach zwei weiteren Minuten kam eine zweite Antwort.
Okay, bin ich ja gespannt. Zwei Antworten. Und welche Antworten standen denn in den Antwortschreiben?
Leider keine. Sie klangen auch sehr ähnlich, beziehungsweise sie waren identisch. Keine Ahnung, warum ich sie zweimal bekommen habe. Vielleicht Überzeugungsarbeit. Also ich lese mal vor. Sehr geehrter Herr Golme, vielen Dank für Ihre Anfrage. Ist das Ironie? Weiß man nicht, muss man zwischen den Zeilen lesen. Wir haben den Vorfall juristisch bewerten lassen, mit dem Ergebnis, dass keine strafbare Handlung seitens unseres Geschäftsführers vorliegt. Da aber aus der Gruppierung der sogenannten Querdenker angekündigt wurde, Strafanzeige zu erstatten, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Fragen beantworten.
Strafanzeige und die Bitte um Verständnis. Ich würde jetzt mal vermuten, das hat dir nicht gereicht als Antwort.
Nein, es hat mir nicht gereicht als Antwort. Ich meine, es geht doch jetzt hier nicht darum, dass ich gerne die Strafbarkeit dieser Handlung bewerten möchte. Also, was fällt mir ein? Körperverletzung, versuchte Körperverletzung oder Nötigung? Keine Ahnung, darum geht es ja gar nicht. Für mich geht es eigentlich darum, wie man dazu im Allgemeinen steht und warum das jetzt passiert ist. Und so habe ich dann eine weitere Anfrage gestellt. Die klangen eigentlich ganz einfach. Denk mir, ich brauche das nicht groß verklausulieren. Ich stelle einfach mit der Stimme des Volkes die Fragen des Volkes. Und das lautet dann wie folgt. Finden Sie es richtig, dass Herr Scholz einem anderen Menschen ein Bein stellt? Wie stehen Sie dazu, dass Herr Scholz im Anschluss sagt, er sei nicht rechtzeitig weggekommen, obwohl auf dem Video doch zu sehen ist, dass er auf die Person zugeht?
Und abschließend wolltest du ja ganz generell vom Thüringischen Journalistenverband wissen, Zitat, unter welchen Bedingungen finden Sie es richtig, wenn ein erwachsener Mensch einem anderen erwachsenen Menschen auf offener Straße ein Bein stellt?
Ja, ich würde darauf antworten, ich finde es in Ordnung, wenn Haare ziehen und Spucken nicht geholfen hat.
Ja, oder diese Papierkügelchen.
Feuchter Flutschi. Also, wir wissen ja wirklich nicht, was passiert ist.
Ja.
Das Video ist ja auch geschnitten. Die Urquelle, ich kannte den Kanal auch gar nicht, der ist nicht so klein, aber das Video ist auf dem Kanal nicht zu sehen, Pro Bono Media, wie es heißt. Wir sehen ja bloß Schnitte, auch von diesem Gespräch mit Herrn Scholz, dann sind es nur Schnitte. Vielleicht wurde er tatsächlich genau von diesem Mann vorher massiv beleidigt oder auch körperlich angegangen. Es ist nicht auszuschließen, denn die Stimmung gegenüber Journalisten ist ja nicht immer einfach. Oder er war in einer echten Stresssituation, weil er anderweitig angegangen wurde oder. Es gibt da viele Gründe, warum man dann vielleicht so reagieren kann. Aber wir würden halt ganz gerne wissen, welche die Gründe gewesen sind.
Ja, und er als Journalist oder auch wir als Journalisten, wir bewerten ja Gründe nicht nur juristisch, sondern auch ethisch oder moralisch. Beispiel, es kann ja juristisch kein Problem sein, mit zum Beispiel Maskengeschäften Millionen zu verdienen, aber ein Geschmäckle ethisch hat es auf jeden Fall.
Oder sich eben die Villa in Dahlem zu kaufen.
Ja, ja.
Das ist ja juristisch wahrscheinlich einwandfrei, aber
absolut.
Wir können ja trotzdem sagen, dass wir es nicht so ganz schlau finden. Das machen Journalisten, ist unsere tägliche Arbeit, dass wir auch im Sinne unserer Leser fragen, finden wir das eigentlich richtig oder nicht?
Ja, richtig. Und darum denken wir, dass eben auch ein Journalist solche Fragen beantworten sollte.
Ja, und wenn jetzt heißt, aber es ist ja eine Strafanzeige gestellt und darum können wir zum laufenden Verfahren nichts sagen. Was ist denn das für ein laufendes Verfahren? Worum geht's denn? Dass er ihm ein Bein gestellt hat und dass er hingefallen ist, aber da hat er jetzt auch keine bleibenden Schäden. Er hat ja jetzt nicht die Tochter von dem Mann vergewaltigt, wo man jetzt sagen müsste, da äußere ich mich jetzt gar nicht zu, ansonsten gehe ich ins Gefängnis. Welcher Richter wird denn aus dieser Geschichte ein Strafverfahren machen? Aus dieser Geschichte wird kein Richter schon mal vorab nicht ein Strafverfahren machen, aber sich da jetzt zu belasten im Sinne von, ja, gut, war Absicht, dann kann man den Typen anrufen und sagen, es tut mir leid, es war total bescheuert, ich habe dir absichtlich ein Bein gestellt. Das mache ich echt nicht nochmal. Und wenn das wäre, dann würde der Richter auch sagen, ey, die haben sich doch geeinigt, das Verfahren ist eingestellt. Also das Strafverfahren vorzuschieben, um nicht zu sagen, warum man das gemacht hat, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht in Ordnung.
So. Nicht, dass Herr Scholz dann dem laufenden Verfahren auch noch ein Bein stellt.
Wir wollen Herrn Scholz aber in Zukunft keine Steine in den Weg legen. Und auch keine Beine. Deswegen jetzt mal ganz ehrlich, Wir wollen, dass wir alle auch in Zukunft wieder miteinander ins Gespräch kommen und besser miteinander reden können. Das heißt, sollten Sie ihn persönlich jetzt mal treffen, egal ob beim Einkaufen oder auf einer Demo, lassen Sie ihn in Ruhe. Oder gehen Sie meinetwegen auch hin, aber dann ganz entspannt und höflich und sagen, also ich habe das Video gesehen, kam mir irgendwie komisch vor. Ja. Was ist denn da eigentlich jetzt genau passiert? Ja. So in dem Stil halt.
Und wenn es nach uns geht, auch einfach die Bitte, lasst Journalisten ihre Arbeit machen. Da soll es auch egal sein, ob es jetzt ein Reitschuster ist, Leber, Restle oder auch ein Herr Golme. Egal, ob sie auch die Arbeit fair finden oder vielleicht nicht so fair finden. Angriffe sind aus unserer Sicht einfach nicht richtig.
Richtig, also egal, ob es jetzt ein Rest oder ein Reitschuster ist, belästigen Sie Herrn Reitschuster nicht mit Autogramm und Selfie-Wünschen, der hat seine Arbeit zu machen.
Also, wir machen gerne Selfies.
Naja, klar, richtig. ja, worum es hier eigentlich geht, ist, also für mich geht es sogar noch ein kleines Stückchen weiter. Ich würde mir fast wünschen, wenn Sie jetzt mitbekommen, dass auf einer Demonstration Journalisten angegangen werden, körperlich angegangen werden oder massiv verbal, würde ich mich sogar freuen, wenn Sie dazwischen gehen würden. Wenn Sie mäßigen würden und sagen, Moment mal, der macht seine Arbeit, du magst die Arbeit vielleicht nicht, aber wenn du ihn jetzt anschreist, wird seine Arbeit nicht anders werden. Sie wird nur noch schlimmer für dich werden. Das ist meine feste Überzeugung. Mhm. Und ich habe auch persönliche Erfahrungen am 1.8. gemacht, dazu gleich ein Wort mehr. Aber ich denke, dass wir so weiterkommen als anders.
Ja. Mir war so, als wenn wir noch über den 1. Mai und die Antifa-Demo sprechen wollten. Da war doch
richtig,
auch noch eine
Ja, genau. Also das war das Ding. Ich war eben am Rathaus Lichtenberg und da gab es ja nicht nur die Freie Linke, die demonstriert hat, sondern es gab auch noch zwei Gegendemonstrationen. Die eine war eben eine sogenannte antifaschistische Gegendemonstration. Es waren etwa 150, 200 Leute, die alle in schwarz gekleidet waren. Ich war auch dabei. Ich war allerdings in dunkelgrün gekleidet. Schon so bin ich aufgefallen. War noch in Begleitung, die war auch nicht schwarz gekleidet. Und da habe ich halt erlebt, wie es zugehen kann, wenn man auf einer Demonstration nicht erwünscht ist.
Als TV-Team wahrscheinlich dann, ne?
In diesem Fall war es tatsächlich ein TV-Team. Es war ein Kameramann mit einer Reporterin und sie hatte ein Stern-TV-Mikrofon. Und der Veranstalter, der halt die ganze Zeit die antikapitalistischen und gegen Querdenker-Reden geschwungen hat, der hat diese Frau dann angeschrien und ihren Kollegen, ihr könnt euch noch so verkleiden, du bist Daniela von RT, ihr seid Raptly, ihr habt hier nichts zu suchen, verpisst euch von unserer Demonstration, haut ab hier, haut ab hier.
Genau, das hattest du erzählt. Also sprich, die haben gedacht, das wäre entweder RT.de oder Raptly gewesen.
Ja, richtig. Also es hieß, dass diese Medien da nichts zu suchen haben. Man wolle sie nicht haben. Sie dürfen deswegen nicht da sein. Und das frage ich mir ja schon. Also okay, das sind auch immerhin ausländische Nachrichtenagenturen. Und darf man denen eigentlich verbieten, wo sie drehen dürfen, wo sie nicht drehen dürfen? Laut Presserecht natürlich nicht. Und dann stand ich also dazwischen und dachte mir so, okay, das sind meine Kollegen. Und hier wird gerade gegen Russland gehetzt auf der Bühne. Was passiert eigentlich, wenn die wissen, wer ich bin? Was passiert denn dann? Und das Krasse an der ganzen Geschichte ist eigentlich, ich wusste nicht, ob dieses Team von Raptly, RT oder Stern TV ist. Ich wollte aber auch nicht hingehen und mich ausweisen und sagen, ach, ich bin übrigens von SNA News, seid ihr von Raptly oder RT? Denn dann hätte ich ja meine Verkleidung offenbart und sie wüssten, dass ich ein Journalist bin und dann hätten sie auch gegen mich agitieren können. Das ist die Pressefreiheit auf dieser Demonstration, das kann man nicht anders sagen. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist, es war ja Stern-TV.
Ja.
Es war Stern-TV. Und die wurden da angegangen. Was ich mich eigentlich wundere, weil ich den Bericht von dieser Kollegin jetzt gesehen habe, dass diese Szene, wo sie von der antifaschistischen Gegendemonstration angegriffen wurden und vertrieben wurden, dass die in dem Bericht gar nicht auftauchen.
Ah.
Wenn sie hingegen auf einer Querdenker-Demonstration...
Das wäre drin gewesen.
Das wäre drin
natürlich
gewesen.
Natürlich.
Also meine Güte.
Absolut. Ja, die Corona-Bürgerpolizei hat da quasi jetzt auf die Medien gezeigt.
Ja, ja, also es ist... ich muss sagen, wir zeichnen übrigens heute um 10 Uhr auf. Wir dachten, wir kommen nicht in Fahrt. Läuft bei uns.
Diesmal wirklich Kaffee hier drin. Ja. Aber wir gehen jetzt mal in die nächste Runde und blicken da mal nach München. Und zwar auf den Englischen Garten und der Eisbach. Das sind ja quasi Partymetropolen in der bayerischen Landeshauptstadt. Gerade bei gutem Wetter, da kommen da ja Tausende zusammen. Und die, ja, um sich zu erholen, ein bisschen zu klönen oder einfach auch mal ein Weißbier zu zischen und einfach mal Spaß zu haben unter der Sonne.
Spaß haben in Zeiten der Pandemie?
Niemals!
Und das im Corona-Bundesland Bayern?
Niemals!
Unter Markus Söder? Das geht natürlich überhaupt nicht. Das haben wir uns schon gedacht, als wir auch folgende Bilder gesehen haben. Also, die bayerische Polizei versucht, eine Wiese zu räumen. Gegen junge Menschen geht sie mit lauter Stimme und Schlagstock schwingend vor.
Einfach zurück! Jetzt geht es! Einfach zurück! Jetzt geht es!
Die Corona-Bürgerpolizei, was übrigens auf den ersten Blick so wirkt, als wäre da jetzt ein fröhliches Picknick beendet worden. Das hat laut Polizei einen ernsten Hintergrund. Der leitende Polizeidirektor, Michael Dibowski heißt er, der ließ über die Pressestelle mitteilen. Leider kam es dort am Samstag zu einem Sexualdelikt, bei dem eine 14-jährige Münchnerin gegen ihren Willen begrapscht und umarmt wurde. Meine Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Situation helfen wollten und eine Straftat verfolgen mussten, wurden mit zahlreichen Flaschenwürfen von vielen umstehenden Personen angegriffen. 19 Polizeibeamte wurden durch diese sinnlosen und gewalttätigen Handlungen verletzt, heißt es.
Ja, und diese Flaschenwürfe sind in einem anderen Video dann auch zu sehen. Die Polizei zieht sich dann in so eine Art Käferformation zurück und es werden diese Gegenstände auf sie geworfen. Mhm. Also ich glaube, unsere Haltung zu Flaschen auf Polizei ist seit langem bekannt, lehnen wir komplett ab, aber so richtig brandgefährlich wird es, wenn die Polizeibeamten nicht in ihrer Kampfmontur sind, also nicht in der Riot-Ausrüstung mit Helm und Ganzkörperschutz, sondern dass man eigentlich auf normale streifenwarmte Flaschen wirft. Und das ist da passiert. Brandgefährliche Nummer.
Aber laut Polizeiangaben in diesem Fall kein Corona-Einsatz. Bei dieser Recherche, da ist uns aber aufgefallen, dass die Münchner Polizei seit Wochen im Englischen Garten vor allem gegen Jugendliche vorgeht.
Diese Videos haben wir auf einem Instagram-Kanal gefunden. Der ist in München sehr bekannt, hat über 60.000 Abonnenten, gilt als einer der größten dieser Stadt. Ich sage jetzt mal nicht zu viel zu den Machern. Da gibt es auch Interviews, wo er sagt, also 11. September, es waren die Amis und so. Aber es geht darum, was gucken die jungen Leute? Und da haben wir das eben her. Es nennt sich Münchner.gesindel bei Instagram.
Na, und hier ein Beispiel von Anfang April. Da wäre hier die Reiterstaffel im Einsatz.
Alter, ich hab's auf Video. Er ist hingefallen. Oh mein Gott, wie geil!
Oder hier am 9. April veröffentlicht, ein präolympischer Laufwettbewerb aus der Disziplin Räuber und Gendarm.
Dabei soll es sich immer wieder auch um Einsätze wegen Cannabiskonsum oder sagen wir mal Einsätze gegen Betäubungsmittel handeln. Also klar, es geht um den Joint, der wird nicht so gerne gesehen in München und in Bayern generell. Aber eigentlich haben diese Einsätze ja so gar nichts mit Corona zu tun. Oder geht der Polizei mal so ganz strukturell auf den Geist, was da im Englischen Garten so passiert, schon seit längerem?
Ein Jahr Pandemie. Oh, Entschuldigung, 15 Monate Pandemie. Die Bars sind dicht, Cafés sind dicht, in Restaurants kann man nicht gehen. Die Schule ist auch meistens dicht. Wenn die Schule da ist, dann irgendwie mit Teilunterricht, mit Masken. Freunde treffen darf man auch nicht. Demonstrieren ist schwierig, wird verboten, massiv beauflagt, dann am Loslaufen gehindert, man wird gestoppt. Also ich würde mal sagen, das ist im Moment eine ziemlich interessante Gemengelage. Und dass da so ein gewisser Druck auch auf Jugendlichen herrscht und dass der Druck sich dann entlädt, das kann ich zumindest nachvollziehen, auch wenn ich es nicht richtig finde. Pandemie 2021. Haben Sie Lust auf Biergarten? Dann zeigen Sie mir doch mal Ihren Impfnachweis. Das ist unsere neue Normalität.
Ja, alles irgendwie ganz fürchterlich, also finde ich auf jeden Fall. Aber Sie wissen ja, wir sind quasi Ihre Optimismusbeauftragten. So, Ihre gute Laune-Garantie am Donnerstagabend, darauf können Sie sich verlassen und darum wollen wir jetzt feiern.
Jo, wir machen eine Preisverleihung. Also zunächst mal gibt es einen Preis für all diejenigen Helden, die ganz brav zu Hause geblieben sind und von der Couch aus die Pandemie bekämpft haben. Also weder die Demo noch die Arbeit konnten sie aus den eigenen vier Wänden locken und darum verleihen wir heute für alle zu Hause oder zurückgebliebenen zu Hause zurückgeblieben.
Ah, ja.
Du kannst, wenn du losgehst und einer bleibt zurück, dann ist er zurückgeblieben.
Ja, ja.
In der Wohnung.
Ja, ja.
Er ist also zurück in der Wohnung. Hier kommt der Gammelpreis 2021.
Ah, herrlich. Wunderbar. Du hast ihn vorbereitet.
Ja. Richtig. Er hat übrigens einen Warenwert von 15 mal 8 Cent, sind 1,20 plus Papierkorb.
Ach, klasse.
Ja.
Da haben wir uns gefragt, wem könnten wir denn jetzt vielleicht stellvertretend für Sie alle, die Sie zu Hause geblieben sind, diesen Gammelpreis überreichen. Haben wir uns spontan überlegt, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Ich finde, der hat einen Preis verdient. Der gammelt seit 4 Jahren im Amt rum. Er hat Milliarden Steuergelder vergammelt. Dann soll er auch unseren gammeligen Eimer kriegen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Scheuer.
Herzlichen Glückwunsch. Übergabe dann bitte hier bei unserem Interview, was wir sicherlich gerne mit Ihnen führen wollen. Willst du ihm jetzt eine Anfrage schicken? Herr Scheuer, Sie haben den Gammelpreis bei uns bekommen. Holen Sie sich mal Ihre leeren Bierflaschen.
Ja, und dann schicke ich das Foto von dir mit der Brille und dann hat das doch sicherlich Spaß, würde ich sagen.
Ja. Kommt okay, Stammzuschauer wissen, dass Herr Joppa und ich ja eine andere große Leidenschaft haben und ein großes Ziel in unserem Leben. Wir wollen eines Tages den Grimme-Preis bekommen. Hm. Überraschenderweise hat es bislang noch nicht geklappt, obwohl wir jetzt seit über einem Jahr Unterhaltung
auf diesem Niveau
machen. Was ist eigentlich los? Na gut, weil wir ihn nicht bekommen, freuen wir uns jetzt aber mit den Gewinnern des Jahres.
Ich fange an. Mhm. Nee, nicht verschwinden, nur einfach aufrufen. Soll ich anfangen?
Na klar, Karen Mioska, fang an. Sie sind die erste Gewinnerin und zwar in der Kategorie besondere Ehrung des Volkshochschulverbandes.
Ja. Hast du Witze?
Nee, ist echt. Die Begründung, ein Höchstmaß an Präzision und Hartnäckigkeit kennzeichnen ihre journalistische Rolle als Tagesthemenmoderatorin seit nunmehr 13 Jahren. Ihr Moderationsstil ist unverwechselbar und gekennzeichnet durch eine bestechende Kombination aus Sachlichkeit, Stringenz und charmanter, wohldosierter Ironie.
Die ARD-Frau gewinnt also den Grimme-Preis. Außerdem lief es richtig gut für die ARD.
Ja, ja.
Sie gewinnt den Grimme-Preis für die NDR-Produktion Afghanistan, das verwundete Land. Grimme-Preis für die SWR-Produktion Mazel Tov Cocktail. Für die RBB-Produktion Vernichtet, eine Familiengeschichte aus dem Holocaust. Für die WDR-Produktion Love Parade, die Verhandlung. Für die WDR-Berichterstattung aus dem Flüchtlingscamp Moria. Für die WDR-Serie Parlament. Grimme-Preis für die ARD, die Ghetto-Produktion für Immer Sommer 90. Und nicht zu vergessen, Grimme-Preis für die WDR-Produktion Elefanten. Wir kriegen ein Baby.
Wirklich, echt. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Also diese Grimme-Preise das Bezahlfernsehen der ARD, alle abgesahnt, richtig klasse. Klingt ja so, als wenn wir da gar keine Chancen hatten. Als wenn wir quasi zur gebührenfinanzierten ARD müssten, um da einen Preis zu kriegen.
Nee, das ist falsch. Wir könnten auch zum ZDF. Der Grimme-Preis für besondere journalistische Leistung geht an Mighty Nguyen Kim, kurz MyLab. Also ganz, ganz liebe Grüße, ganz herzliche Glückwünsche von unserer Seite an MyLab. Wir sind ja quasi YouTube-Kollegen, wir sind ja auch Staatsfunk-Kollegen. Mhm. Sie versteckt sich ja hinter dem Label Funk, aber hinter Funk steht eigentlich ZDF. Egal, kommen wir zur Begründung für MyLab. Also hier lese ich Grimme-Preis für ihre sowohl wissenschaftlich hochkompetenten als auch breitenwirksame Informationsvermittlung. Und wer MyLab kennt, der weiß ja, die Frau ist nicht auf den Mund gefallen. Und darum hat sie dieses Lob bereits kommentiert.
Was soll man dazu sagen? Ich brauche das nicht zu löschen. Ich finde, das lässt nicht mich dumm dastehen, sondern die Person, die sowas schreibt. Darauf zu reagieren, brauche ich sowieso nicht. Ignorieren ist das einzig Sinnvolle hier. Und ich kann euch nicht genug dazu ermutigen, ignoriert solche Sachen einfach auch.
Richtig, MyLab, einfach ignorieren. Ich glaube, das war gar nicht die Begründung von ihr. Aber wir sollten da nochmal was klarstellen. Man muss nicht beim gebührenfinanzierten Fernsehen arbeiten, um einen Grimme-Preis abzusahen.
Nein.
Ja, gut, also es gab 18 Preise, 16 gingen an die Öffis. Aber einer ging auch an die Jungs, die sich das hier ausgedacht haben.
Also fassten wir alle unseren Mut zusammen und taten, was von uns erwartet wurde. Das einzig Richtige. Wir taten nichts. Absolut gar nichts. Waren faul wie die Waschbär.
Florida Entertainment, ja, die Produktionsfirma der Kampagne der Bundesregierung hat tatsächlich den Grimme-Preis gewonnen, aber nicht für diese Kampagne, sondern für die Sendung 15 Minuten Joko und Klaas Männerwelten, gelaufen bei ProSieben.
Ja, also nochmals mitschreiben, Joko und Klaas wird produziert von Florida Entertainment und diese Kampagne, die wir alle so geschätzt und geliebt haben, die wird ebenfalls produziert von Florida Entertainment. Das heißt, du musst zwar nicht beim Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, aber schalt nicht, wenn du auch die Medienkampagne der Bundesregierung machst.
Ja,
So könnte man das jedenfalls sagen. Wir gehen aber davon aus, dass die Jury des Grimme-Preises neutral ist und aufgrund Qualität entscheidet und ihnen eben gerade diese Männerwelten-Geschichte sehr gut gefallen hat. Ich habe sie persönlich nicht gesehen, aber ich fand das wichtig, dass das gemacht wurde. Es ging nämlich darum, ich glaube, es ging darum, wie mit Frauen in unserer Gesellschaft umgegangen wird. Und ich denke, da haben wir alle, auch meine Person, Verbesserungspotenzial. Gut, aber ich habe das Gefühl, wir haben nicht so viele Chancen, diesen Preis zu gewinnen. Bislang
meinst du nicht?
Klappt. Na, ich weiß nicht genau. Vielleicht sollten wir auch mal so einen Preis für Alternativmedien ausloben. Zum Beispiel könnten wir ihn ja goldener Aluhut nennen. Oder das ist ein silberner Aluhut oder so, ich weiß es nicht.
Ich hab ihn noch hier, den könnten wir in der Tat vielleicht verleihen.
Ja, goldener Aluhut, wir waren ja auch mal nominiert.
Mhm.
Mega geile Geschichte. Ich hatte ja da mit Julia Silberberger das Interview
mit goldener
Aluhut geführt, wegen Schiffmann, Ballweg, Eckert und Co. Und da sage ich, wieso, auf die Bitte unseres Chefs habe ich sie im Video gefragt, im Interview, wieso waren wir eigentlich nominiert? Und Julia sagt zu mir, hä, weißt du doch. Nee, wieso? Ihr nominiert euch doch jedes Jahr selber.
Da weiß wieder die linke Redaktion nicht, was die Rechte machen.
Ja, ich bin auf jeden Fall die Rechte und das war auf jeden Fall die Linke.
Das ist richtig. Also definitiv haben wir den Preis aber auch wieder nicht bekommen.
Absolut,
es ist wirklich zum Mäusemelken. Ja, ja. Mann, Mann.
Okay, jetzt haben wir einen für Sie, der hätte den goldenen Aluhut auch verdient.
Oh ja. Und unseren zweiten Block, den starten wir nämlich jetzt mit einer Person, die bei den meisten von Ihnen, würde ich sagen, ja, irgendeine Reaktion zwischen Schnappatmung und Stresspickel auslöst. Und darum machen wir das übrigens auch. Es ist unser Lieblingsgesundheitsvielsprecher Karl Lauterbach.
Also der gute Karl Lauterbach, der scheint sich ja in seinen Aussagen in der Öffentlichkeit auch hin und wieder zu widersprechen.
Was?
Ja gut, aber wer so viele Tweets ablässt und in so vielen Talkshows sitzt, der vergisst ja vielleicht erstmal, was er eben gestern noch gesagt hat und getwittert hat. Kann schon passieren. Also, Herr Lauterbach erklärte beispielsweise zuletzt, dass er eine Freigabe der Patente von Corona-Impfstoffen gar nicht abgeneigt sei. Unter anderem gab es ja auch diesen Tweet vom 8. Mai.
Ja, da heißt es, simplere Impfstoffe können ärmere Länder selbst produzieren. Der Schutz der mRNA-Technologie darf nicht dazu führen, dass nichts geht. Außerdem erklärte Herr Lauterbach das Zitat, im Angesicht unbeschreiblicher menschlicher Katastrophen in Indien und Südamerika, der Patentschutz nicht heilig sein könne. Sag mal, Benjamin, da gab es doch aber auch diese Abstimmung vergangene Woche im Bundestag, wo es um die Patentfreigabe ging.
Oh ja, am 6. Mai ist das gewesen.
Ja.
Da wurde über einen Antrag der Linkspartei abgestimmt, in dem die Aufhebung der Patente für Impfstoffe gefordert wurde.
Lass mich raten, mehrheitlich abgelehnt.
Ja, mit den Stimmen von Union, SPD, FDP und AfD. Die Linke und die Grünen waren mehrheitlich dafür.
Richtig toll ist, dass man auf der Seite abgeordnetenwatch.de auch immer sehen kann, wie jeder einzelne Bundestagsabgeordnete so abgestimmt hat. Und auf der Seite von Herrn Lauterbach, da sehen wir, dass er nicht nur für eine Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan gestimmt hat oder auch gegen neue Transparenzregelungen für Abgeordnete, sondern auch gegen die Freigabe für Patente bei Impfstoffen.
Na gut, also das kann natürlich viele Gründe haben. Vielleicht war der Antrag nicht in seinem Sinne richtig formuliert. Vielleicht war es auch der Fraktionszwang. Nun ja, aber es gab dann auch ein prominentes Mitglied der Union, sogar einen Bundesminister. Und der hat für die Aufhebung des Patentschutzes und damit für den Antrag der Linken gestimmt. Und außerdem war es auch noch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der deutsche Patente aussetzen möchte. Was war denn da los?
Ja, Mensch, unser Peter, der Fels in der Brandung. Ein Querkopf, der sich nichts vorschreiben lässt, der auch mal gegen den Strom schwimmt.
Also der Boris Palmer der Union.
Ja, 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 weil nur tote Fische schwimmen ja mit dem Strom. Mensch, der Peter, richtig klasse. Wobei, so ganz absichtlich war das wohl gar nicht, weil der Herr Altmaier, der hatte seine Stimme wohl einfach aus Versehen in die falsche Box geworfen.
Ist nicht dein Ernst. Vielleicht nicht genug Kaffee gehabt,
ja.
Oder aufs Frühstück verzichtet.
Und unterzuckert, ja.
Alles ist denkbar. Also, Twitter Peter Altmaier, Richtigstellung. Es handelt sich offenbar um einen Irrtum. Ich teile in dieser Frage die einhellige Haltung meiner Fraktion und ich stimme grundsätzlich nicht für Anträge von Die Linke. Möglicherweise habe ich eine falsche Karte in die Urne geworfen.
Möglicherweise. Aber ist ja eine interessante Aussage. Also er stimmt grundsätzlich nicht für Anträge der Linke. Also auch dann nicht, wenn die total richtig wären, gut, so läuft es ja im Bundestag häufig, also speziell auch bei der Union, vielleicht sollte die Linke demnächst einfach mal so einen Antrag formulieren, ich sag jetzt mal, verteidigungspolitischer enger mit den USA zusammenarbeiten. Kann man wahrscheinlich gar nicht schnell genug gucken, wie Peter Altmaier nach Moskau läuft und sich dort in die russische Armee einschreibt. Wäre mal ein Versuch wert.
Das würde ich gerne sehen. Ja, die Linke müsste sich mal so Buttons drucken, irgendwie 30 Jahre Schmuddelkind und stolz darauf.
Ja.
Also, das ist also Politik. Das ist unsere Parteiendemokratie. Gut, wir waren ja eigentlich bei Karl Lauterbach stehen geblieben. Der hat ja durchaus immer mal wieder einige prägnante Äußerungen, die dann von den Medien auch gerne übernommen werden. Ja. Und wenn eine Schlagzeile in der Welt ist, na, dann kriegst du sie auch nicht mehr raus. 16. April auf welt.de. Die auf den Intensivstationen sind im Durchschnitt 47 bis 48 Jahre alt, so Karl Lauterbach. Und ergänzte, dass die Hälfte von diesen Menschen sterben und damit viele Kinder ihre Eltern verlieren.
Na, tatsächlich ist es aber so, dass diese Aussagen sich überhaupt nicht belegen lassen. Dazu gibt es auch weder Untersuchungen noch Studien. Bisher liegen nur Daten zur sogenannten ersten und zweiten Welle vor, auch stichprobenartig. Da lag das Durchschnittsalter etwa bei 68 Jahren auf den Intensivstationen. So kleinere Untersuchungen, so tagesaktuell, die gab es jetzt mal vom RKI. Zuletzt am 6. Mai, da hat das RKI auf Twitter diese Grafik hier veröffentlicht.
Ja, und das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja, dass die Spitzenpolitiker wochenlang gesagt haben, dass die Menschen auf Intensivstationen immer jünger werden. Mhm. Und das mag ja auch so sein und das lässt sich ja auch erklären, aber sie hatten dafür überhaupt keine Belege. Und zum ersten Mal wurde das also hier erhoben in den vergangenen Monaten. Mhm. Und das ist jetzt eine Momentaufnahme der Altersstruktur aller sogenannten Covid-Patienten auf Intensivstationen an diesem Tag. Mhm. Sie zeigt allerdings klar, dass die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen die größte Gruppe ist, ja, knapp 32%, also jeder Dritte, gefolgt dann von den 70- bis 79-Jährigen mit über 26%. Mhm. Dann folgen die 50- bis 59-Jährigen mit knapp 22%. Also ich habe das jetzt nur mal überschlagen, da wird nicht mehr besonders viel übrig für die Jüngeren bleiben.
Ja.
Aber bitte, Herr Joppert,
ja,
das ist ja...
Und die von Herrn Lauterbach angesprochene Gruppe, also 40- bis 49-Jährige, die haben gerade mal 8,2%. Selbst der Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks, der alles andere als für Corona-Kritik jetzt groß bekannt ist, auch der hat festgestellt, dass Lauterbachs Aussagen überhaupt keine Belege haben. Ganz im Gegenteil.
Ey, da ist doch auch, ich habe das jetzt hier nicht vorliegen, aber da ist doch auch zu lesen, wie viel eigentlich in unserer Altersgruppe unterwegs sind. Wenn ich es richtig im Kopf habe, Sie können es jetzt wahrscheinlich noch sehen, sind es 3%.
Das ist sehr wenig, ja.
So, und jetzt, Herr Lauterbach, gucken Sie mal ganz genau hin, ja?
Können wir das pixeln?
Pixel, was du willst. Aber genau das ist der Punkt. Sie können mich mal, in diesem Entscheidungspunkt können Sie mich wirklich mal. Denn Sie laufen mit Ihren Gesinnungsgenossen durch die Gegend und machen mir Angst. Und Sie hätten es beinahe geschafft, so wie Sie es in der ersten Welle auf jeden Fall geschafft haben. Damals hatte ich noch Schiss, für wenige Wochen, aber ich hatte Schiss. Ja. Und jetzt kam die gleiche Geschichte wieder auf. Jetzt haben Sie wieder gesagt, oh, jetzt sind die Alten geimpft, aber die Jungen, jetzt trifft sie Jungen. Ihr werdet eure Kinder als Waisen zurücklassen, ja? Und eure Frauen als Witwen. Genau diese Nummern, wieder auf mich eingedrosselt. Mittlerweile bin ich aber doch abgehärtet genug, um dem zu widerstehen. Aber ich bin eine Person. Ja. Und da draußen sind Menschen, die nicht so widerstandsfähig sind wie ich. Und die haben euch das mal wieder geglaubt. Die glauben das dann und verfallen in Panik und sehnen sich danach, endlich ihre Kinder impfen zu dürfen, damit sie die dann nicht als Waisen zurücklassen. 3%, 30- bis 39-Jährige. Und wenn wir das dann auch auf Zahlen hochbrechen, 3% von 4.500 mag ausrechnen, wer möchte. Ich schätze mal 140 in etwa, 130. So kommt ihr mir hier seit einer geraumen Zeit und ich habe da wirklich genug von. Und wir haben euch schon so viel unter den Beinen weggerissen. Jetzt haben wir euch eure Altersstruktur unter den Beinen weggerissen und Herrn Lauterbach seinen alle Erwachsenen sterben und lassen ihre Kinder zurück weggerissen. Als nächstes werden wir euch wahrscheinlich noch Long-Covid unter den Beinen wegreißen. Wartet mal ab. Das ist ein Versprechen, dass wir uns darum noch kümmern. Und ich bin guter Dinge, dass das am Ende anders aussieht, als ihr es uns bislang darstellt. Denn Long-Covid ist die letzte Angst, die ich noch ein bisschen habe. Denn vor dem Tod an Covid-19 habe ich keine Angst, weil ich mich auf Zahlen berufen kann.
Richtig. Und nur, das nur mal am Rande, nur weil weniger Alte auf den Intensivstationen liegen, heißt es ja nicht, dass automatisch mehr Jüngere dort liegen. Nur das Verhältnis hat sich halt geändert, ne? Also das muss man auch ganz klar sehen und im Auge behalten. Und Herr Lauterbach ist halt da schlicht und ergreifend, ich nenne es jetzt mal Hetzer. Punkt.
Ah. Können wir das bitte pixeln?
Meinen Mund pixeln? Möchte das nicht. Gut, ja.
Okay, alles klar. Also,
Wir bleiben bei Lauterbach.
Wir bleiben gerne bei ihm. Der SPD-Politiker sagte ja beispielsweise, dass man angesichts der sich unter Kindern ausbreitenden Virusmutante B117 auf eine rasche Prüfung von Corona-Impfstoffen für Minderjährige drängen müsse.
Ja, dazu muss man aber sagen, dass Herr Lauterbach jetzt nicht losrennen will, um alle Kinder durchzuimpfen. Das hat aber eher damit zu tun, dass er sagt, dass noch gar nicht genug Impfstoff da ist, um auch alle Kinder durchzuimpfen. Er schlägt zum Beispiel eher vor, dass man mit so mobilen Impfteams in soziale Brennpunkte fährt und dort ganze Familien durchimpft, also auch die Kinder, und dann erst später, wenn genug Dosen da sind, alle Kinder. Der rechnet da so ungefähr mit September dieses Jahres.
Weitaus eiliger hat es da scheinbar die Bundesärztekammer. Und das ist auch wieder etwas, was sie uns mehrfach zugesendet haben. Auf dem vergangenen Deutschen Ärztetag, der war vergangene Woche, da hat die Hauptversammlung der Ärztekammer einen Beschluss gefasst. Und der trifft bezüglich der Impfstrategie eine klare Aussage. Der Beschluss, der hat die Bundesregierung aufgefordert, unverzüglich eine Covid-19-Impfstrategie für Kinder und Jugendliche zu entwickeln.
Ja, das Recht auf Bildung könne nur mit einer rechtzeitigen Corona-Impfung gesichert werden, heißt es da seitens der Bundesärztekammer. Also das heißt im Umkehrschluss, nur wer geimpft ist, darf auch in die Schule. Schritt Nummer 1, der ist ja bereits gemacht. Die EU prüft gerade eine Zulassung von BioNTech für die 12- bis 15-Jährigen.
Ja, und die Nachrichten dazu kommen ja immer wieder rein. Also ich denke, Kanada ist schon länger dabei, 12- bis 15-Jährige impfen zu dürfen. Die USA kam, habe ich am Rande mitbekommen, gestern auch rein, und so wird es jetzt wohl weitergehen. In Deutschland, Europa soll es dann Richtung Juni soweit sein. Es gibt ja bereits auch weltweit mehrere Studien, die sich dann auch mit Kleinkindern beschäftigen und Säuglingen, die da geimpft werden. Wir haben uns mal abgefragt, mal abgesehen von den möglichen Impfnebenwirkungen, die da auftreten, wie hoch ist denn jetzt eigentlich nochmal genau das Corona-Risiko für unsere Kinder? Und da hast du uns ein paar Zahlen zusammengetragen.
Ja, beginnen wir mal damit, dass es in Deutschland in etwa 10,7 Millionen Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren gibt. Seit Beginn der Corona-Erhebung im März vergangenen Jahres bis heute haben etwa 330.000 Kinder in dieser Altersspanne ein positives PCR-Testergebnis gehabt. Das sind 3% aller Kinder in Deutschland.
Okay, aber die meisten Kinder haben von der Infektion ja auch gar nicht viel gemerkt oder nur leichte Symptome gehabt. Deswegen haben wir auch mal nachgeschaut, wie viele positiv getestete Kinder denn tatsächlich ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Und da haben wir jetzt noch eine weitere Grafik für Sie. Und die Zahlen stammen aus einer Antwort der Bundesregierung an die FDP.
Wir rechnen da mal schnell durch, addieren da jetzt mal die Jahrgänge 0 bis 14 und erhalten das Ergebnis ziemlich genau 3000. Also 0,9% aller Kinder, die positiv PCR getestet wurden, kamen ins Krankenhaus. Das sind 0,028% aller Kinder hierzulande. Und klar, so traurig das jetzt in jedem Einzelfall natürlich auch ist, wir müssen noch mal einen Blick auf die Todeszahlen werfen. Quelle ist da Statista.com. Die machen leider da so eine Alterseinteilung von 0 bis 19 Jahren und nicht wie bei unseren Rechnungen bisher 0 bis 14. Aber wir schauen trotzdem mal rein.
Stand 4. Mai 2021. Wir sehen im Alter zwischen 0 und 9 Jahren 11 Verstorbene, die positiv getestet waren. Im Alter zwischen 10 und 19 Jahren sehen wir 6 Verstorbene. Viele von den Kindern hatten schwere Vorerkrankungen. Seit Corona-Beginn sind also 17 Kinder und Jugendliche an oder mit Corona in Deutschland verstorben.
Ja, über verstorbene Kinder zu sprechen, ist sicherlich nicht eine der tollsten journalistischen Aufgaben, die es gibt. Aber es ist nun mal wichtig, um auch Zahlen und Fakten einordnen zu können. Wir schauen mal, also vor allem, wenn wir Ihnen jetzt sagen, dass im ganzen Jahr 2019, also vor Corona, in einem Jahr laut Statistischem Bundesamt deutschlandweit 3.556 Kinder unter 15 Jahren verstorben sind. In den Jahren zuvor lag die Zahl übrigens noch höher.
Also die Frage, auf die wir natürlich hinaus wollen, liegt ja auf der Hand. Wenn von allen Kindern in Deutschland 3% positiv getestet wurden, 0,028% aller Kinder wegen Corona ins Krankenhaus gekommen sind und davon deutschlandweit in einem Jahr 17 Kinder in Verbindung mit SARS-CoV-2 verstorben sind, braucht es dann eigentlich die Impfung?
Ich habe mal durchgerechnet, die Sterblichkeit liegt in dieser Altersgruppe in Deutschland, die Corona-Sterblichkeit, bei 1,59 mal 10 hoch minus 4. Vielleicht können Sie uns ja sagen, wie viele Stellen und Nullen hinter dem Komma das sind. Da hat mein Taschenrechner irgendwann dann den Geist aufgegeben. Schreiben Sie uns das gerne. Übrigens schreiben Sie uns auch, wenn Sie sagen, Moment mal, da habt ihr den totalen Rechenfehler, dann würden wir das natürlich nachreichen. Aber ich denke, wir sind uns einig, wenn wir sagen, bei den Zahlen, da muss man weder Angst noch Panik auch als Elternteil haben vor Corona.
Ja, da argumentiere ich jetzt aber mal von der anderen Seite.
Gerne.
Wir machen uns ja nicht nur Sorgen um die Kinder, wir machen uns ja auch Sorgen um die Großeltern und die Eltern. Die Kinder können ja die Eltern anstecken oder sogar die Großeltern ins Grab bringen. Das hat ja auch der Lauterbach
Raum gestellt. Stimmt. Na, jetzt kann man aber, würde ich mal sagen, sicher davon ausgehen, dass die, die ja, sagen oder befürchten sich, also das befürchten, was du gesagt hast, sich ja eigentlich sowieso impfen lassen würden. Und die Älteren sind in der Impfreihenfolge ja auch weit vor den Jugendlichen oder gar den Kindern an der Reihe. Also wenn sich Oma und Opa oder Mama und Papa da haben impfen lassen, müssen die Kleinen da überhaupt noch ran?
Aber ist es denn nicht auch möglich, dass die Kinder trotzdem die Oma und Opa anstecken, obwohl diese schon zweifach geimpft sind? Könnte ja auch passieren, dass die Impfung da jetzt nicht zu 100% wirkt.
Da streitet im Moment die Fachwelt noch drüber, ist politisch natürlich auch ein heißes Eisen. Es gibt da bisher so vage Erkenntnisse, dass man sich auch trotz doppelter Impfung theoretisch anstecken kann, ist aber bisher der absolute Ausnahmefall, wird auch weiter untersucht. Und ich habe noch gelesen, neueste Aussage vom Epidemiologen Alexander Kekulé, so heißt er, im MDR-Podcast. Der hat noch mal was anderes eingeworfen. Der hat gesagt, die Wirkung muss die Risiken übertreffen. Und es gibt halt auch einfach zu Impfungen bei Kindern, die auch bei anderen Impfungen häufig viel größere Impfreaktionen haben als Erwachsene, noch gar keine Studien beim Corona-Impfstoff. Und da gibt es einfach die Befürchtung, die viel höher ist, dass Kinder krassere Impfreaktionen haben könnten als Erwachsene, dass man den Fehler nicht machen sollte. Und auch Herr Kekulé ist der Meinung, das sollten wir erstmal lassen.
Und funktioniert ja auch bloß, wenn wir 80% der Bevölkerung geimpft haben. Also jetzt ziehe ich ja mal 70%, aber jetzt sind es schon 80%. Gab ein ARD-Deutschland-Trend vergangene Woche. 86% der Deutschen sind bereits geimpft oder werden sich auf jeden Fall impfen lassen oder wahrscheinlich ganz sicher impfen lassen. Also die Impfbereitschaft ist auf jeden Fall on the top, ja, angeblich. Sieht man ja auch in diesem, habe ich dir gezeigt, Zeitung aus Freiburg,
ja.
Wo es am Sonntag vergangener Woche, also jetzt am Sonntag, dem 9., da gab es auf einmal Impfung ohne Termin. Und in diesem Impfzentrum stehen die Leute wirklich ganz brav in ihrem Abstand von 1,50 Meter. Aber vor der Tür stehen Tausende in einer riesen Wurmschlange, eng an eng, wollen unbedingt diese Impfung haben. Und warum wohl? Weil die alle Angst vor SARS-CoV-2 haben. Explizit verspreche ich Ihnen, dass das nicht der Fall ist. Sie wollen ihre Impfung jetzt haben, damit sie wieder feiern können, damit sie wieder ein halbwegs normales Leben haben können. Und genau das ist der Plan gewesen mit diesen Befreiungen von Problemen, die man dann hat. Also... Und das ist ihnen so auf die Füße gefallen. Ey, komm, ich suche das Foto raus, wir blenden es nochmal ein.
Ja, Mann.
Viel Spaß dabei, es ist sensationell.
Wirklich
also,
gut.
Aber am Ende des Tages, ja, 80% sollen sich impfen lassen, aber reicht ja wahrscheinlich nicht, wenn wir das jetzt ein- oder zweimal machen. Das müssen wir ja wahrscheinlich häufiger machen. Es ist doch am Ende der Körper von jedem selbst und er sollte das doch am besten selbst entscheiden können.
Ja, richtig. Natürlich wissen wir jetzt auch, dass viele von Ihnen da groß aufschreien und sagen, aber die Impfung, die hat doch wirklich sehr schwere Nebenwirkungen und da soll es ja auch schon Todesfälle bei Kindern gegeben haben. Zu einer finalen Präsentation, um Ihnen da jetzt Zahlen zu geben, da ist uns das aber alles noch zu vage. Das müssen wir einfach noch länger checken.
Ja, gerade auch Todesfälle nach der Impfung bei Kindern ist ja ein schwieriges Thema. Ja. Also nach meinem Dafürhalten dürften ja in Europa beispielsweise Kinder nicht geimpft werden. Und auch in anderen Ländern Europas, der Welt, müsste es ja doch sehr wenig Zahlen dazu geben, abgesehen von Studien. Darum in der Hinsicht beobachten wir weiter und werden Ihnen dann präsentieren, wenn wir mehr haben.
So ist es. Ich glaube übrigens nicht, dass das Impfangebot, also so heißt es ja immer, das Impfangebot der Bundesregierung, also das Impfangebot für Kinder unter 12 Jahren so schnell kommen wird. 12 bis da drüber, das ist ja in Arbeit, vielleicht im Juni, aber unter 12. Und ich meine, wenn wir von 70-80% Geimpften jetzt und Genesenen sprechen, der Bevölkerung, die ab dann quasi alle Lockerungen ja gemacht werden sollen, dann dürften die Kinder da erstmal keine Rolle spielen. Hoffentlich.
Meinst du denn, dass die Maßnahmen und auch die Masken fallen, wenn wir 70-80% durchgeimpft haben?
Zugegeben, ich bin da skeptisch, aber wir machen das, was wir auch in der vergangenen Sendung gemacht haben. Einen Mutmacher wollen wir nochmal an dieser Stelle senden. Und es ist wieder Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, auf den ist ja Verlass. Der hat sich am vergangenen Samstag dazu, nämlich genau zu diesem Thema nochmal geäußert. Und das ist ein ganz wichtiges Statement von ihm.
Wenn wir allen ein Impfangebot gemacht haben werden, Und da gibt es Leute, die sagen, nö, für mich gibt es dieses Virus nicht oder warum auch immer. Ich sehe das anders mit den Risiken. Der kann ja nicht erwarten, dass wir alle dann Maske tragen, um ihn zu schützen. Also wenn sozusagen alle das Angebot bekommen haben und auch wahrscheinlich es viele genutzt haben werden, dann sehe ich schon Zug um Zug, nicht alles auf einmal, aber Zug um Zug die Maßnahmen immer weiter fallen und zurückgehen, bis wir wieder in einem Alltag sind, so wie er vorher war.
Wenn Sie also nö sagen, dann nehmen Sie Jens Spahn doch einfach beim Wort und wir werden es tun. Und in dem Zusammenhang möchte ich gerne noch sagen, also in Großbritannien am 19. Mai fallen die Masken in den Schulen. Mhm. Also mal gucken, wie es bei uns sein wird.
Ja.
Aber wir können nicht sagen, dass es das nicht gibt. Es gibt es, zum Beispiel in Großbritannien.
Hm. Toi, toi, toi. Und wir kommen zum Webtipp.
Ja,
haben wir eine tolle Doku gefunden. Die ist zu finden bei Servus TV. Die lief also dementsprechend auch im österreichischen Fernsehen, können Sie aber auch auf der Seite von Servus TV noch finden. Die heißt Corona auf der Suche nach der Wahrheit. Und es ist tatsächlich was, was Maßnahmenbefürworter wie auch Maßnahmenkritiker, irgendwie ist für jeden was dabei. Finde ich klasse. Vielleicht kannst du kurz sagen, worum es so in etwa geht.
Also der Linzer Virologe Professor Martin Hardisch geht auf eine Reise rund um den Globus. Er trifft da führende Wissenschaftler, den Nobelpreisträger Michael Levitt zu treffen. Und dann besprechen sie also, wie es zu diesem Ausbruch des Virus kam und wie dann damit umgegangen wurde. Hm. Ich habe Herrn Hardisch mal in einem Interview mit dem ORF gehört. Ich fand das sehr interessant. Die Journalistin hatte ihn eingeladen und ihn gesprochen, was natürlich spannend ist, weil so viele Corona-Kritiker kommen ja eigentlich nicht zu Wort. Mhm. Und er hat sie im Interview dann nicht auseinandergenommen. Er war nämlich sehr höflich, aber sie hatte jetzt nicht den leichtesten Stand.
Ja, gut. Wir spielen mal einen kurzen Ausschnitt, wirklich sehr sehenswert.
Vermittelt wird der Eindruck einer tödlichen und unheilbaren Krankheit. Insbesondere, weil immer neue Mutationen auftauchen. Um diese zu erkennen, muss man die gesamte Erbinformation der Viren miteinander vergleichen, eine sogenannte Sequenzierung durchführen. Ein Experte dafür ist Dr. Karl Kaashofer vom Pathologischen Institut der Medizinischen Universität Graz.
Lässt sich abschätzen, wie viele neue Mutationen wir in einem bestimmten Zeitraum haben werden, wie wir da in Zukunft, gibt es da irgendwelche Prognosen?
Also prinzipiell, dieser Virus scheint nicht so eine hohe Mutationsrate zu haben wie viele andere Viren, aber trotzdem ist es natürlich, wir befinden uns hier in einem biologischen System, so, dass eine kontinuierliche Veränderung des Virus passieren wird und uns auch für immer begleiten wird. Dieser Virus wird auch nicht mehr weggehen, er wird immer da bleiben. Und wir werden einfach so wie mit vielen anderen Viren lernen müssen, dass wir mit den Effekten dieser Viren umgehen.
Also die Servus TV Doku, ich schaue gerade nochmal auf der Suche nach der Wahrheit. Sehr empfehlenswert. Den Link werden wir hier auch wieder unter dem Video posten. Was hast denn du da jetzt?
Ja, ich dachte, ich bin jetzt schon mal im Vatertagsmodus.
Wolltest du das schreddern?
Nein, nein. Ach stimmt, schreddern muss ich ja auch noch. Wie gesagt, ich bin schon quasi im Feiertag. Das heißt übrigens nicht, dass Sie jetzt Alkoholmissbrauch oder Gebrauch machen müssen am Vatertag.
Nein.
Das muss nicht jeder machen.
Die haben wir auch nicht getrunken. Die Flaschen, die haben wir ausgekippt.
Nein. Die habe ich gesammelt. Das ist meine Nebentätigkeit.
So, also wir machen es schnell mit dem Schreddern. Die Corona-Impfstrategie von der Deutschen Ärztekammer, ich denke, die hat es heute einfach
verdient. Ja, und Sie haben es auch deswegen verdient, weil ich Ihnen ja am Montag eine Presseanfrage geschickt habe mit einer Frist, die ungefähr 24 Stunden ging. Und da waren auch Fragen gestellt. Fragen im Sinne von, wie kam es denn dazu? Wer war dann auch Kinderärzte daran beteiligt und ein paar andere habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es kam halt keine Antwort binnen der Frist und das ist natürlich schade.
Ja, definitiv. Ab dafür!
Ab dafür!
Ein paar Ankündigungen haben wir noch. Sicherlich haben Sie gesehen, dass mittlerweile das Sarah Wagenknecht-Video auf YouTube verfügbar ist. Hat sehr Spaß gemacht. Schauen Sie sich das gerne einmal an. Du hast noch ein paar Interviews?
Ja, richtig. Ich habe schon einen Interviewtermin. Wir werden das aufzeichnen am nächsten Montag und das wird dann so ein bisschen den Urlaub überbrücken. Mhm. Dass wir Urlaub haben, aber Sie trotzdem was mit uns. Und das ist ein sehr spannender Oppositionspolitiker. Einer, der so richtig bissig ist. Und ich glaube, das wird Spaß machen. Ich verrate aber noch nicht, wer.
Ebenfalls für die Urlaubs Zeit schon mal angefragt ist Wolfgang Wodak. Wird sicherlich auch Spaß machen, wenn Sie da mal sehen, dass der plötzlich hier bei uns sitzt oder wie wir auch immer das machen. Keine Sorge, nächste Woche sind wir noch für Sie da. Also da ist unser Urlaub noch nicht. Ich glaube, das ist der 20. Mai. Bitte lassen Sie doch auch einen Kommentar hier unter dem Video. Irgendwie sowas. Wo würden Sie sagen, wer hat den Gammelpreis 2021 Schöne für Idee. Sie verdient? Ne? Ja. Ja, und ansonsten haben wir noch unsere E-Mail-Adresse basterberlin@snanews.de. Gerne schreiben. Und unser Telegram-Kanal Baster Berlin gerne abonnieren.
Oh, da sagst du was. Wir hatten auf Telegram noch eine Umfrage, die beschäftigte sich mit der Frage, ob der berühmte Vortrag von Peter Fitzig vor den Querdenkern öffentlich sein wird oder nicht. Das möchte ich am Ende gerne noch sagen. Der Vortrag ist öffentlich. Ich habe bei Anonleaks tatsächlich nochmal nachgefragt und sie haben mir gesagt, wo man es findet. Peter Fitzig, das sogenannte Königreich Deutschland, haben den Vortrag bei YouTube veröffentlicht.
Die haben das selbst gemacht.
Haben sie selber gemacht und zwar vor etwa 2 Wochen. Wenn Sie es also sehen möchten und wissen, was dort von Peter Fitzek gesagt wurde, dann können Sie das jetzt machen. Wir verlinken jetzt keine Videos vom Königreich Deutschland, aber Sie können das sicherlich finden und dann können Sie mal schauen, was da eigentlich abgegangen ist auf der Bühne.
Genau so ist es.
Tschüss! Mein Name ist Benjamin Golmer. Alles Gute, Mann.
Mein Name ist Marcel Joffer. Bis dahin
und tschüss!